Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Ich bin Tobias Ullmeier. Hallo, guten Tag. Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen, genauer gesagt in Bayern. Unser Korrespondent hat sich rund um den Arbeitsplatz des Betroffenen umgehört. Herrscht da Panik oder bleiben die Menschen besonnen? Aufregung in Berlin und vor allem bei den Datenschützern. Offenbar sind bei dem Hack des Berliner Kammergerichts doch auch Informationen gestohlen worden. Und in Schleswig-Holstein muss ein Bürgermeister sein Amt aufgeben, weil Großbritannien am Freitag offiziell aus der Europäischen Union austritt. Auch ihn haben wir getroffen. Es war ja irgendwie absehbar, dass das Coronavirus aus China irgendwann auch zu uns kommen würde. Am Sonntag noch ein Fehlalarm in Berlin, jetzt heute dann die Meldung, es gibt einen Fall in Bayern. Inzwischen wissen wir mehr, es handelt sich um einen 33-Jährigen, der sich wohl bei einem Firmenmeeting bei einer chinesischen Kollegin angesteckt hat. Aber die positive Nachricht, es geht ihm offenbar gut. Wir wollten wissen, was sagen die Menschen dort, wo der Mann arbeitet? Unser Korrespondent Tobias Krone ist deshalb für uns nach Gauting gefahren.
Gauting, Ortsteil Stockdorf. Die Frau mit dem Daunenmantel eilt mit der Hand vor dem Gesicht die Bahnhofstraße entlang. Auch in der S-Bahn sieht man vereinzelt Menschen, die sich so den Mund zuhalten. Mit dem Reporter sprechen will die Frau nicht. Dafür dieser Mann mit Nickelbrille und grauer Mütze, der vorzeitig seinen Arbeitsplatz verlässt in Richtung S-Bahn.
Ich gehe jetzt einfach mal nach Hause. Ist ja kein hoher Preis. Ich kann gut von zu Hause arbeiten insofern.
Mehr will er nicht sagen. Der Mann arbeitet bei Webasto, dort, wo der erste deutsche Corona-Fall bekannt wurde. Ein 33 Jahre alter Mitarbeiter des Autoteileherstellers, der aus dem Landkreis Landsberg stammt, habe sich bei einer Kollegin aus China angesteckt, die zuvor Kontakt mit ihren Eltern aus dem Infektionsgebiet um Wuhan hatte. Der Angesteckte befindet sich derzeit im Klinikum München-Schwabing, vermeldet das bayerische Gesundheitsministerium. Der Chefarzt Clemens Wendner auf einer Pressekonferenz.
Dem Patienten geht es sehr gut. Er ist fieberfrei, hat auch derzeit keine Atemwegssymptomatik mehr. Ich habe ihn heute Morgen mit meinen Oberärzten besucht. Er ist wach ansprechbar. Und ich würde auch das Statement wagen, dass er außer Lebensgefahr ist.
Die Münchner Klinik habe ausreichend Vorsorgemaßnahmen getroffen, so Wendner.
Ich habe dem Patienten mit Handschuhen die Hand gegeben. Natürlich haben wir Ärzte Schutzmaßnahmen. Wir sind verkittelt. Wir haben einen Mundschutz, eine sogenannte FFP3-Maske und ziehen Handschuh an, einen Augenschutz. Damit sind wir sicher. Das möchte ich auch nochmal explizit betonen. Es besteht keinerlei Gefahr für Mitpatienten. Der Patient ist in einem Isolationszimmer mit einer Schleuse, sogar zusätzlich in einem Unterdruckzimmer untergebracht. Das wäre eine Maßnahme, die nicht erforderlich wäre. Wir sind in München in einer luxuriösen Situation, dass wir dies vorhalten.
Nun würden Mitarbeiter der Gesundheitsämter in der Region 40 Menschen aus dem engeren Kollegenkreis des Infizierten und zusätzlich Familienmitglieder überprüfen. Die Zahl der Infizierten könne noch steigen. Der Präsident des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf.
Deswegen haben wir die Gesundheitsämter gebeten, eben mit den Personen Kontakt aufzunehmen. Wir haben den medizinischen Dienst der Messen informiert. Wir haben nochmal die Maßnahmen der Hygiene vor Ort mit den Kollegen besprochen. Das erscheint uns zurzeit als die adäquate Maßnahme.
Im großen gläsernen Gebäude des Firmensitzes in Gauting sieht man an diesem Tag von außen viele leere Schreibtische. Bei Webasto hat man seinen rund 1000 Mitarbeitenden hier freigestellt, diese Woche von zu Hause aus zu arbeiten. Wie viele das Angebot derzeit in Anspruch nehmen, wisse man noch nicht, heißt es bei der Pressestelle des Unternehmens. Zudem würden Desinfektionsmittel für die Arbeitsplätze ausgegeben. Doch wie geht man im Ort mit dem Ansteckungsfall um? Dieser ältere Herr reagiert gelassen.
Teils, teils. Es kommt darauf an, wo man zugange ist. Und wie jetzt in der Firma natürlich ist es angebracht, ganz klar. Weil er hat mit Sicherheit Kontakt gehabt. Und wenn man nicht genau feststellen kann, wann und wo er sich das eingefangen hat, dann wäre natürlich da schon Klärungsbedarf, ganz klar. Aber so für irgendjemand, der hier nur eben in der Gegend wohnt oder so, glaube ich, da besteht noch keinerlei Gefahr.
Deutlich mehr Angst bekommt Elisabeth Zietbauer zu spüren. Sie leitet die Katharinenapotheke auf dem Weg zur S-Bahn-Station.
Sehr viele Angst. Es ist mit Angst verbunden, ganz klar, weil man ja nicht weiß, was da kommt, wie sich das ausbreitet. Man kann ja ein Virus nicht unterschätzen, auch nicht überschätzen. Man weiß es nicht, wie man das handelt, ganz klar.
Und schon kommt der nächste Kunde in den Laden und fragt nach einem Mundschutz. Doch auch ihn muss Elisabeth Zietbauer enttäuschen.
Wir sind ausverkauft. Also wir haben im Moment keinen Mundschutz mehr. Der ist jetzt im Moment schwierig zu bekommen. Erst wieder voraussichtlich im Februar. Also es ist jetzt zwar nicht mehr weit, aber jetzt bräuchte man ja den. Und wir haben gestern alles versucht. Wir haben auch alle verkauft und das sind an die 200 Stück.
Grund zur Panik gäbe es derzeit nicht, heißt es auch beim Bayerischen Gesundheitsministerium. Im Regelfall bestehe die Infektionsgefahr nur in Face-to-Face-Gesprächen ab einer Dauer von 15 Minuten. Die Experten raten dazu, sich regelmäßig die Hände zu waschen und zu sichtlich Kranken Abstand zu halten. Auch diese ältere Passantin mit dem roten Regenschirm sieht keinen Grund zur Panik.
Man darf sich nicht verrückt machen. Man muss aufpassen, wenn man heute erkältet ist, geht man zum Arzt vielleicht, wo man sonst nicht geht. Aber ich habe Gott sei Dank momentan nichts.
Und solange sie nicht krank sei, lasse sie sich den Tag vom Virus nicht verderben.
Das Coronavirus in Bayern. Ein Beitrag von Tobias Krone. Das Kammergericht ist das Oberlandesgericht von Berlin, das dienstälteste Gericht in Deutschland überhaupt. Seit 552 Jahren wird hier Recht gesprochen. Verhandelt werden dort auch sehr brisante Fälle. Da geht es schon mal um Terrorismus oder um ausländische Geheimdienste. Und entsprechend groß war die Aufregung, als im Herbst bekannt geworden ist, die Computer im Gerichtsgebäude am Kleistpark in Schöneberg, sie wurden gehackt. Und jetzt bekommt die Sache noch viel mehr Gewicht, denn, hieß es anfangs noch, nicht viel passiert, erfahren wir jetzt, es wurden offenbar doch sensible Daten geklaut. Daniela Siebert in Berlin, worum geht's genau?
Also, dass da Schadsoftware auf den Rechnern war, die da nicht hingehörte, das wussten wir ja schon seit Herbst. Jetzt ist aber in Berlin die Aufregung so riesig, weil man zum ersten Mal Genaueres erfährt. Denn gestern wurde ein Bericht von T-Systems International veröffentlicht. Das ist jene Tochterfirma der Telekom, die vom Kammergericht mit der Untersuchung beauftragt wurde, was genau für ein Sicherheitsproblem auf den Computern im September aufgetreten ist. Der Bericht nennt sich Vorläufiger forensischer Abschlussbericht, umfasst 14 Seiten und datiert vom 23. Dezember.
Und was steht da drin?
Da steht ganz schön viel drin und ich finde es sogar bemerkenswertesten, was alles nicht drin steht. Vorneweg vielleicht, die Forensiker haben mitnichten das ganze Computersystem des Kammergerichts untersucht, sondern nur einen einzigen Computer und einen Domain-Controller, der intern die Netzwerkzugänge kontrolliert. Nicht ganz sicher ist immer noch der Beginn des Problems. T-Systems vermutet, dass die Infektion mit der Schadsoftware am 20. September passiert ist, schließt aber einen früheren Zeitpunkt nicht aus. Außerdem ist immer noch unklar, auf welchem Weg die Schadsoftware auf die Rechner kam. Zu den gesicherten und erschreckenden Befunden von den Forensikern gehört, es wurde das Schadprogramm Emotet gefunden. Das ist eigentlich eine Verschlüsselungs- und Erpressungssoftware. Nachgeladen wurde auch das Schadprogramm Trickbot und beide ermöglichen einen Zugriff durch Dritte auf die infizierten Rechner. T-Systems geht davon aus, dass mindestens die Nutzerpasswörter abgeleitet werden konnten. Aber für einen weiteren Datenabfluss gäbe es keine Hinweise. Technisch möglich war er aber und ist auch immer noch nicht ganz ausgeschlossen. Und vor allem die Schwachstellen im System, die das überhaupt erst ermöglicht haben, die sind gravierend. Zum einen hat die Virenschutzsoftware von McAfee die Eindringlinge, die schon bekannt waren, nicht bemerkt und verhindert. Und das ganze Netzwerk war auch so aufgestellt, dass es nicht sicher genug war, weil es keine Unterteilungen hatte. Und es gab auch keine genaue Protokollierung, wer wo welche Zugriffe gemacht hat.
Kann man denn das gesamte Ausmaß schon in irgendeiner Weise quantifizieren?
Naja, also es ist jetzt klar, der Schaden ist größer als bislang angenommen, aber im Prinzip ist es immer noch unklar. Kurz nach der Entdeckung der Infektion wurden die Rechner zwar offline genommen, Es könnte also sein, dass gar nicht so viele Daten abgeflossen sind, wie es technisch möglich gewesen ist. Andererseits wissen wir ja eben nicht, wann fing das Ganze überhaupt an. Das heißt, auch der Forensikerbericht formuliert sehr viel von in Vermutungsform oder mit Konjunktiv. Der Beginn der Kompromittierung der Rechner ist nicht klar. Damit ist auch nicht klar, wie lange hat das ganze Problem bestanden. Deswegen kann man jetzt nicht ausschließen, dass auch sensible Daten abgeflossen sind, die Beteiligte an Terrorismusprozessen oder Geheimdienstverhandlungen betreffen, denen auch wirklich schaden könnten. Das kann man im jetzigen Moment nicht ausschließen.
Hört sich alles ziemlich vage an. Weiß man denn was über die Täter, über die Hacker?
Nein, also da ist bislang nichts bekannt.
Wie meistens in solchen Fällen. Wie gefährlich kann denn der Datenklau für eventuelle Zeugen oder für Mitarbeiter des Gerichts sein?
Naja, da werden sehr sensible Fälle behandelt, also Terrorismusgeschichten, auch wo es um Sprengstoffanschläge geht zum Beispiel oder wo ausländische Geheimdienste auch involviert sind, wo teilweise auch die Öffentlichkeit sogar ausgeschlossen wird, wenn bestimmte Teile der Verhandlung laufen. Also wenn da Informationen abgeflossen wären, das wäre ein Riesenproblem.
Meist in solchen Fällen sucht man ja nach Verantwortlichen, sucht man nach Schuldigen und zwar nicht nur unter den Hackern, sondern eben auch bei den Verteidigern. Wer hat die Geschichte verbockt?
Also die ganze Geschichte hat auf jeden Fall das Potenzial, die Beteiligten, allen voran dem Berliner Justizsenator und dem Kammergerichtspräsidenten, massiv zu schaden, weil sie eventuell ein sehr gravierendes Problem am Anfang im Herbst relativ bagatellisiert haben. Einen Sündenbock allein wird es ziemlich sicher nicht geben, weil die IT-Infrastruktur hätte cleverer aufgesetzt sein können und müssen, das ist klar. Aber da waren im Kammergericht zum Beispiel auch zwei verschiedene Instanzen verantwortlich. Das hat es auch nicht einfacher gemacht und wir sind ja immer noch in der Phase der Fehleranalyse. Alleine deswegen lässt sich die Schuldfrage noch nicht endgültig beantworten. Politisch hätte man wahrscheinlich eine Umstellung auf bessere IT-Infrastrukturen beschleunigen können. T-Systems empfiehlt in seinem Bericht auch ganz klar, die Windows-Struktur des Gerichtes oder eigentlich die gesamte IT-Infrastruktur komplett neu aufzusetzen und sicherer anzulegen, als das bislang gemacht wurde.
Gibt es denn schon Reaktionen von den Beteiligten oder aus der Politik?
Ja, das ist ganz spannend. Also die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smolczyk, die das natürlich auch seit Herbst eng verfolgt, was da passiert, die hat den Forensikerbericht auch gestern erst bekommen, wie die Öffentlichkeit. Die bereitet ihre Stellungnahme für heute Nachmittag vor. Die CDU-Opposition war ganz schnell. Die hat sogar dem Berliner Justizsenator Dirk Behrendt seinen Rücktritt nahegelegt. Sie schimpft, dass eben sein Krisenmanagement nicht funktioniere und der Cyberangriff auf das Kammergericht zeige den mangelnden Aufklärungswillen von grünen Politikern, sobald sie in der politischen Verantwortung seien. Behrendt habe entscheidende Informationen zurückgehalten. Die FDP sieht die Amtsverschwiegenheit verletzt und fordert disziplinarische Konsequenzen. Ganz anders hat der Präsident des Kammergerichtes reagiert, Bernd Pickel. Der betont, das Schlimmste sei gerade noch rechtzeitig verhindert worden, denn es gebe ja keine Erkenntnisse über abgeflossene Dokumente, nur über Passwörter. Und der zuständige Justizsenator Dirk Behrendt hält sich bislang auch sehr bedeckt. Er begleitete gestern die Veröffentlichung des Forensikerberichtes mit dem ziemlich dürren Hinweis, man wolle in Zukunft dem Kammergericht externen Sachverstand zur Seite stellen, um dort die IT zeitgemäß auszurichten.
Datenklau am Berliner Kammergericht. Es liegt noch vieles im Dunkeln. Vielen Dank, Daniela Siebert. Der Countdown läuft noch 3 Tage, dann ist Großbritannien raus aus der EU. Die Folgen sind für viele immer noch nicht absehbar. Was wird aus Stipendien, aus Arbeitsverhältnissen, aus Sozialversicherungen für die EU-Europäer, die auf der Insel arbeiten und umgekehrt? Was wird aus den Briten, die bei uns leben? Für einen schottischen Bürgermeister, der in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein amtiert, hat der Brexit ganz klar spürbare Konsequenzen. Er muss seinen Posten räumen, pünktlich zum Austrittstermin. Johannes Kulms hat ihn getroffen.
Brunsmarkt liegt knappe 50 Kilometer östlich von Hamburg. Das 160-Einwohner-Dorf und die ländliche Umgebung wirken auf den ersten Blick idyllisch. Doch der ehrenamtliche Bürgermeister hat ähnliche Sorgen und Pflichten wie seine Amtskolleginnen und Kollegen in deutlich größeren Gemeinden.
Das nervt ein bisschen, weil man hat so viel im Kopf immer. Man muss eigentlich vor allen Dingen ein Rechtswissen haben, die Gott sei Dank unser Amt bietet.
Ein McNab ist seit fast 12 Jahren Brunsmarker Bürgermeister. Nur wenige Wochen vor seiner Wahl im Juni 2008 wurde auch im fernen, lauten London ein neues Stadtoberhaupt gesucht.
In order to make that change, it's vital that you vote for me, Boris Johnson. as mayor and for the Conservatives for the GLA on May the 1st.
Dass sich die Wege von Boris Johnson und ihm einmal politisch kreuzen würden, daran hätte Ian McNab lange Zeit nicht geglaubt. Der 70-Jährige stammt aus einem kleinen schottischen Dorf. In den 70er Jahren zog er nach Deutschland, seit 1992 lebt er in Brunsmark. Wenn Boris Johnson an diesem Freitag als Premierminister Großbritannien endgültig aus der Europäischen Union führt, muss McNab sein Amt als Bürgermeister in Deutschland aufgeben. Denn die EU-Gesetzgebung erlaubt die Übernahme von politischen Ämtern auf kommunaler Ebene nur für diejenigen, die den Pass eines Mitgliedstaats haben. Vom politischen Projekt Brexit hält er nichts, ebenso wie von Boris Johnson als Mensch.
Weil er ist echt zu elitär für mich. Ich würde ihm aus dem Weg gehen. Ich bin im Hotel aufgewachsen. Und wir haben sehr viele Lords, Ladies und Upper Class und sowas. Als Kind, ich habe sehr viel mit solchen Kindern gespielt und gemacht und getan. Und gleich, meine Abneigung war da. Und ich habe immer mich als Dorfkind mit den Leuten aus dem 200-Seelen-Dorf, wo ich hier komme, Acheltibui, mich identifizieren können. Und nicht mit diesen Kindern, die ein anderes Lebensziel hat, eindeutig wie ich.
Er vermisst den tosenden Atlantik und die schottischen Highlands. Doch seine Heimat ist schon lange Brunsmark, wo er mit seiner deutschen Frau in der alten Dorfschule lebt und drei Kinder hat. Den deutschen Pass zu beantragen, kam für ihn allerdings nie in Frage.
Ich bin 70 Jahre Schotte und ich würde es schwer finden, zu sagen, plötzlich nach 70 Jahren, dass ich Deutsch bin. Es wird einfach schwer.
Vor allem befürchtet er, dass er Probleme mit dem Rentensystem, aber auch der Krankenkasse bekommen könnte, falls er eines Tages mit einem deutschen Pass doch wieder zurück in seine alte Heimat zieht. Ian McNab setzt sich aufs Rad zu einer kleinen Rundfahrt durchs Dorf. Eher zufällig sei er 2008 Bürgermeister in Brunsmark geworden. Zwei politische Lager habe es damals im Dorf gegeben. McNab wurde gefragt, weil er etwas weiter draußen wohnte und als neutraler galt.
Das Dorf ist hoffentlich sehr vereint jetzt. Das ist meine Hoffnung, dass es ein bisschen mehr vereint ist als früher.
Ian McNab ist stolz darauf, dass in seiner Zeit als Bürgermeister Brunsmark und die 24 Nachbargemeinden schnelle Glasfaser-Internetzugänge bekommen haben. Und er freut sich über das neue Dorfgemeinschaftshaus, das nach langer Diskussion errichtet wurde. Dort treffen sich die Gemeindevertreter, werden Partys gefeiert und auch die Freiwillige Feuerwehr hat in dem Gebäude ihren Sitz. Am Eingang des Gemeinschaftshauses wurde mit einem Zuschuss aus Brüssel in Höhe von 151.000 Euro ein Raum mit Toilette und Dusche für Fahrradwanderer errichtet. Auch darauf scheint Ian McNab stolz. Ein EU-Fan ist der schottische Bürgermeister von Brunsmark trotzdem nicht.
Ich finde, dass die EU in seiner jetzigen Institution ist ein Misthaufen. Aber man kann nur einen Misthaufen in Ordnung bringen, wenn man eine Mistforke hat. Und der Moment, dass Großbritannien aus der EU ist, dann hat er keine Mistforke mehr.
Die Europäische Union sei einfach zu mächtig geworden, mische sich in zu viele Belange der Bürgerinnen und Bürger ein. Brüssel ist für Ian McNab eher ein Symbol für Bürokratie als Demokratie. Dass die Briten 2016 mehrheitlich für einen Austritt aus der Union gestimmt haben, hat ihn trotzdem sehr überrascht.
Die Ergebnis hat die gleiche Gefühl in mich verursacht, als wenn Trump gewählt war. Ich dachte, die sind nicht ganz frisch.
Vor einem abgerissenen Bauernhaus nahe des Dorflöschteichs stehen zwei Brunsmacker. Dass Ian McNab ein Schotte ist, habe für ihn nie eine große Rolle gespielt, sagt Thomas Bigall. Der 35-Jährige wird McNab vor allem als guten Bürgermeister in Erinnerung behalten.
Das hat er echt gut gemacht, ne? Immer schön menschlich, fair geblieben. So ein Bierchen kommt man auch mal mit ihm trinken. Das hat auch immer Spaß gemacht. Also wie gesagt, als Bürgermeister top.
Neben ihm steht Stefan Ergezinger. Der 41-Jährige ärgert sich über die EU-Gesetzgebung, die hier in Brunsmark den Abgang des aktuellen Bürgermeisters nötig macht.
Was soll der Blödsinn? Nur weil du Schotte bist, darfst du in der Politik nicht mehr zuständig sein. Und wenn er das nicht will, halt da sich einen deutschen Pass zu holen, müsste es ja trotzdem Möglichkeiten geben dafür.
Auch Ian McNab würde sich wünschen, dass Menschen ohne EU-Pass auf kommunaler Ebene politische Ämter übernehmen können. Vorausgesetzt, sie leben lang genug in einer Gemeinde. Damit, dass er ab dem kommenden Freitag nicht länger mehr Bürgermeister von Brunsmark ist, kann er aber leben. 12 Jahre seien eine lange Zeit gewesen und er freue sich, dass er wieder mehr Zeit für seine Familie und seinen Job im IT-Bereich hat.
Ian McNab, Brexit-bedingt nur noch wenige Tage Bürgermeister des Dörfchens Brunsmark in Schleswig-Holstein. Eine Reportage von Johannes Kulms war das. Und damit geht diese Ausgabe des Länderjournals im Deutschlandfunk zu Ende. Gleich nach den Nachrichten in Campus und Karriere beschäftigt sich Thekla Jahn unter anderem mit der bremischen Bildungspolitik. Da gibt es Streit um jahrgangsübergreifenden Unterricht. Ich bin Tobias Oehlmeier und danke fürs Zuhören. Tschüss, schönen Tag noch.